seit Anfang der 2000er hat der LVR sich ja schon oder hat gemerkt, es werden einfach viele Patientinnen aus der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen, nur weil es Sprachbarrieren gibt. Mhm. Und da haben sie eine Lösung gefunden und viele Dolmetscherdienste eingesetzt, Integrationsbeauftragte in den Kliniken etabliert, damit die Gesundheitsversorgung der Patientinnen mit Migrationshintergrund gewährleistet werden kann. Und das haben viele Kliniken nicht gemacht, der LVR schon. Und ich glaube, dass der LVR einen guten Blick darauf hat, dass es neben der Gesundheitsversorgung und viele andere Bereiche, die der LVR abdeckt, viele Themen gibt, die andere Kliniken nicht genug berücksichtigen. Ich möchte nicht sagen gar nicht, aber nicht genug.
Willkommen bei Seelenarbeit, dem Psychiatrie-Podcast aus dem LVR-Klinikverbund. Echte Geschichten, ehrliche Einblicke von Menschen, die mit Herz in der Psychiatrie arbeiten. Unser Ziel, Vorurteile abbauen, Einblicke geben und den Menschen hinter dem Beruf sichtbar machen. Denn Seelenarbeit beginnt mit echten Geschichten. Und hier erzählen wir sie. Herzlich willkommen euch zur neuen Folge von Seelenarbeit. Ich zitiere mal ganz kurz aus dem LVR Diversity Konzept. Darin heißt es, alle Menschenrechte gelten für alle. Menschenrechte sind unteilbar und universell. Leute, es klingt so einfach und so vernünftig und gleichzeitig wissen wir, dass wir als Gesellschaft im Großen und manchmal auch im ganz Kleinen noch ein gutes Stück entfernt sind von wirklicher Gleichberechtigung aller Menschen. Und das bedeutet niemals, dass alle gleich sein müssen, sondern einfach nur, dass Vielfalt toleriert wird. Und genau darum geht es heute hier in dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Wir sprechen heute über Vielfalt, Diversität, Migration und darüber, wie eine psychiatrische Klinik ein Umfeld schafft, das für PatientInnen und Mitarbeitende gerecht, zugänglich und menschlich ist. Und was Aufklärung und Fortbildung damit zu tun haben, das klären wir auch noch gleich. Ich bin Daniel Schwingheuer, ich moderiere Seelenarbeit und ich freue mich über den Besuch von Francesco Peulen, der ist Diversity- und Migrationsmanager und auch Fortbildungsbeauftragter an der LVR-Universitätsklinik in Essen. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf.
Gerne. Damit wir da nicht genauso verwirrt sind wie ich im Vorgespräch, ich werde dich gleich Franco nennen. Das ist dein Rufname. Nennen dich alle Franco?
Ja, alle nennen mich Franco. Francesco ist immer für mich ein bisschen befremdlich.
Ich meinte dich. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir heute. Und wenn es darum geht, rücksichtsvoll mit persönlichen Geschichten umzugehen, dann gehört es natürlich gerade in einem Podcast wie diesem dazu, eine kleine Triggerwarnung an den Anfang zu setzen. Diese Folge enthält sensible Themen rund um psychische Erkrankungen. Wenn euch solche Inhalte emotional belasten, dann hört bitte nur weiter zu, wenn ihr euch aktuell stabil fühlt oder eben gemeinsam mit einer Vertrauensperson und zögert niemals, professionelle Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Franco, was ist denn eigentlich Diversity oder Diversität?
Ja, ganz kurz gesagt, Diversity ist die Vielfalt von Menschen. Alle Menschen bringen unterschiedliche Fähigkeiten und Ressourcen mit sich und im Diversity-Konzept bündelt man diese Ressourcen und die Fähigkeiten und nutzt sie positiv für den Alltag.
Ja, du, ich habe mir bei der Vorbereitung eine Frage gestellt, die sich vielleicht auch der ein oder andere zu Hause schon mal gestellt hat. Diese Wortkombination Diversity und Migration, die gibt es an vielen Stellen, wenn man das einfach mal googelt. Es gibt sogar ein Institut an der FH Köln, das so heißt oder sich darum kümmert. Wenn ich über Diversität nachdenke, dann gehört da vieles dazu. Alter, Geschlecht, Religion, sexuelle Orientierung und eben aber auch kulturelle Herkunft, soziale Herkunft, die ein Mensch hat. Warum wird der Begriff Migration noch so explizit mit erwähnt? Ist Offenheit gegenüber Migration nicht auch irgendwie Teil von Diversität?
Absolut. Das gehört definitiv zu Diversität dazu. Es ist so, dass im LVR seit vielen Jahren, seit Anfang der 2000er, das Thema Migration immer einen besonderen Stellenwert hatte. Mhm. Und wir uns dafür entschieden haben, als wir das Diversity-Konzept angefangen haben umzusetzen, dass wir den Begriff Migration noch mit hineinnehmen, damit es nicht in Vergessenheit gerät, vermeintlich. Ja. Ne, dass viele dann sagen, ja, aber was ist denn jetzt mit dem Thema Migration? Macht ihr das gar nicht mehr? Und somit haben wir dann die Brücke gebaut, es verständlicher zu machen für alle, die bisher nur, in Anführungsstrichen, die Migrationsthemen gewohnt waren.
Okay. Jetzt bist du also Diversity- und Migrationsmanager, beziehungsweise du hast vorhin schon kurz erwähnt, eigentlich immer nur Diversity-Manager, wenn es schnell gehen muss. Wir schauen uns mal kurz an, wie du da gelandet bist. Ne? Du hast eigentlich mal als Erzieher angefangen und bist dann aber an die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hamburg gekommen und hast da die Akutstation geleitet. Wie kam es dazu, dass du vom Erzieher an die Psychiatrie gegangen bist?
Es kam dazu, dass ich es super interessant fand, die Pädagogik mit der Pflege zu verbinden und sich für mich einfach die Chance aufgetan hatte, sowohl einen Städtewechsel zu vollziehen. Ich hatte das Gefühl, mal was anderes erleben zu wollen und zu müssen und bin nach Hamburg gegangen und habe dort die Stelle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie begonnen und ich bereue es bis heute nicht. Das ist eine super Kombination, eine wahnsinnige Erfahrung und ein wirklich interessantes und vielseitiges Arbeitsfeld.
Was ist es denn, was das für dich so interessant macht und was löst das in dir aus?
Also wirklich die Kombination, die Patientinnen kommen ja in die Klinik, weil sie ein großes Problem in ihrem Alltag haben und wir helfen denen dabei, dieses Problem zu lösen. Und ich als Erzieher habe nun mal viele pädagogische Ansätze und gleichzeitig die Krankenpflege, wie sie ja früher immer hieß, kombiniert in diesem Krankenhaus-Setting, fand ich einfach interessant, weil es ein super multiprofessionelles Setting war, mit ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen, die für die Patientinnen und die Familien da gewesen sind.
Mhm. 2012 bist du dann zurück in die Heimat, also so Raum Düsseldorf-Essen und an die LVR-Klinik in Düsseldorf. Da hast du dann ebenfalls die Akutstation an der Kinder- und Jugendpsychiatrie geleitet. Warum wolltest du damals wieder zurück? War das einfach so ein Ruf in die Heimat in dir?
Ja, absolut. Das war wirklich ein Ruf. Ich habe das Gefühl gehabt, obwohl ich Hamburg immer noch sehr liebe und sehr verbunden damit war, es wird wieder Zeit, nach Hause zu gehen.
Hm. Ja. 2015 war ein Jahr, in dem ganz viele Geflüchtete in die EU gekommen sind. Mehr als 1 Million Menschen kamen damals innerhalb weniger Monate, ist jetzt 11 Jahre her, vor allem aus Syrien, Afghanistan und aus dem Irak. Und diese Zeit, die hat dich dann auch irgendwie geprägt.
Ja, das waren meine ersten, zumindest bewussten Berührungen mit dem Thema Diversity und Migration. Wir haben auf der Akutstation viele geflüchtete Patienten gehabt, die minderjährig waren und alleine nach Deutschland gekommen sind. Und ich dort gesehen habe und auch gespürt habe, was für unfassbare Qualen sie durchlitten haben. Also während der Flucht und was das mit einem Menschen machen kann.
Und das hat in dir so viel ausgelöst, dass du dann gesagt hast, ich möchte mich mehr in den Bereich hineinentwickeln, um da zu helfen.
Es war schrittweise. Also ich musste mich in der Situation natürlich mit dem Thema befassen und auch als Stationsleitung Maßnahmen etablieren oder Hilfen etablieren, damit alle Kolleginnen gut mit den Situationen umkamen. Und somit hatte ich dann auch die ersten Berührungspunkte mit Dolmetscherdiensten und mit verschiedenen Kulturen im Gespräch mit Patientinnen. Habe ich dann natürlich auch viel erfahren. Und das waren die ersten Schritte, wo ich gemerkt habe, okay, uns geht's verdammt gut, wir sind sehr privilegiert und anderen Menschen geht es nicht so gut. Und gleichzeitig sind wir aber auch so unterschiedlich. Da wollte ich einfach auch wissen, was mehr so dahinter steckt und was das für unseren Alltag bedeuten kann.
Ja, wie begegnet man Menschen, wo man genau weiß, die haben jetzt sowas mitgemacht? Das ist gar nicht so einfach, oder?
Nein, das ist gar nicht so einfach und wir sind auch ins kalte Wasser geschubst worden, weil es war halt eine Akutaufnahme und wir waren der Situation auf einmal ausgesetzt, sage ich jetzt mal. Aber wie begegnet man den Menschen? Mit viel Empathie und indem man zuhört und ihnen versucht, Sicherheit zu geben. Das war eh unser Job auf der Akutstation und in diesem Setting mit den Patientinnen noch mal viel mehr.
Ja, wir kommen bestimmt später nochmal darauf zurück. Wir machen erstmal weiter bei deinem Lebenslauf. Du bist dann 2017 nach Essen gewechselt und seit 2018 Integrationsbeauftragter. Was steckte hinter diesem Schritt? War das dann der Gedanke, ich möchte mehr in Richtung Diversity und Migrationsmanager arbeiten? War das damals schon ein Thema?
Nein, das kam tatsächlich erst später. Das war, es waren private Gründe. Die Liebe hat mich nach Essen verschlagen.
Ach so. Das ist also auch ein guter Grund.
Ja, auf jeden Fall. Und und deswegen bin ich dann in die Klinik nach Essen gewechselt. Und 2018 bin ich dann gefragt worden, also ein Jahr später, ob ich die Stelle des Integrationsbeauftragten übernehmen möchte.
Mhm. Warum werden denn so Themen wie Migration, Diversität immer wichtiger?
Weil die Gesellschaft immer vielfältiger wird. Mhm. Also das ist eigentlich eine ganz klare Antwort. Wir kriegen alle den gesellschaftlichen Wandel mit. Wir alle haben sehr viele unterschiedliche Hintergründe und es ist wichtig, darauf Rücksicht zu nehmen und ein gegenseitiges Verständnis aufzubauen.
Ja, du hast dann da an der LVR-Klinik mitgearbeitet, an der Entwicklung und Mitgestaltung dieses Diversity-Konzepts, aus dem ich jetzt gerade auch vorhin schon zitiert habe. Wie ist das gekommen? Also ich finde, es ist ein toller Schritt, dass man sich darüber Gedanken macht und das alles mal aufschreibt und festhält. Aber was war das für ein Prozess damals?
Tatsächlich hat der Klinikvorstand mich irgendwann mal gefragt, Herr Pollen, wir machen zwar super viel ganz viele Maßnahmen im Bereich Migration, aber wir merken im Alltag, wir haben noch ganz viele parallele Themen, die auch wichtig sind. Sind Sie dafür auch zuständig? Und meine Antwort war erstmal, nein, bin ich nicht. Das ist ja erstmal ganz klar definiert, aber ich könnte, wenn wir uns auf den Weg machen. Und so kam es letztendlich, dass wir uns überlegt haben, dass wir das Themenfeld öffnen für alle Diversity-Themen und ein Konzept etablieren, beziehungsweise das bestehende LVR-Konzept seit 2021 übernehmen und an unsere Klinik anpassen.
Und heute bist du also in dieser Doppelrolle unterwegs, zum einen als Diversity- oder Migrationsmanager und zum anderen bist du auch noch Fortbildungsbeauftragter. Du hast also zwei halbe Stellen, da sprechen wir gleich noch drüber. Vorher haben wir noch was anderes, das gehört zu diesem Podcast dazu. Du kümmerst dich häufig um sehr komplexe Themen, die nicht in einem Satz zusammengefasst werden können. Deswegen ist das, was jetzt kommt, pure Abwechslung für dich. Es geht um unsere Schnellfragerunde und deine Aufgabe ist jetzt so schnell und präzise auf drei Fragen zu antworten, die ich dir stelle. Und kurz natürlich die Nachfrage, bist du bereit, Franco?
Ich bin bereit, auch wenn es wahrscheinlich schwierig wird.
Frage 1, was denken Menschen, was du beruflich machst und was machst du wirklich?
Da fängst du schon an. Irgendwas mit Gendern, mit trans- und queeren Menschen und mit Migration macht er ja auch noch was.
Das ist so eine falsche Zusammenfassung, irgendwas mit
Total.
Gendern.
Aber genau, aber das höre ich am meisten.
Und was machst du wirklich?
Was mache ich wirklich? Ich etabliere eine Strategie in unserer Klinik, damit die Klinik vielfaltsensibler wird und ein besseres Verständnis zu etablieren und Diskriminierung abzubauen.
Zweite Frage. Was hilft mehr, Regeln oder echtes Verständnis?
Echtes Verständnis. Und bis das Verständnis erreicht ist, helfen die Regeln.
Frage 3. Wann merkst du im Alltag, genau deshalb mache ich diesen Job?
Wenn ich positive Rückmeldungen kriege, dass Inhalte und Denkweisen sich verändert haben.
Wie häufig passiert das?
Tatsächlich häufiger, als man denkt, aber in unterschiedlichen Phasen. Am Anfang war es sehr häufig, dann erstmal lange, lange Stille. Und mittlerweile bekomme ich viele Rückmeldungen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen und Ebenen.
Das bedeutet, deine Arbeit kommt an.
Ja,
so langsam.
Langsam, ja. Man muss wirklich viel Geduld haben für die Arbeit.
Wir haben gerade über diese zwei Stellen schon gesprochen. Das sind eigentlich zwei Berufe. Du machst also zwei halbe Stellen, Diversity Migrationsmanager und eben Fortbildungsbeauftragter. Nimmst du das als zwei Berufe wahr oder geht das so gut zusammen, dass es sich wie einer anfühlt?
Also es gibt viele Schnittstellen, definitiv. Und das ist auch der Vorteil, den ich als Diversity Manager habe, dass ich Schulungen, Workshops etc. natürlich in einer Hand organisieren und umsetzen kann. Ich gebe selber auch Schulungen und Workshops. Das macht es natürlich einfacher. Und dennoch sind es zwei verschiedene Berufe. Also im Fortbildungsbereich organisiere ich das ganze Fortbildungsprogramm für die Klinik. Das sind natürlich ganz andere Themen als im Diversity Management. Aber als Diversity Manager kann ich die Themen natürlich auch gut platzieren, ohne jemanden fragen zu müssen.
Wie sieht denn dein Alltag aus? Also nimm uns mal mit, jetzt haben wir heute einen Mittwoch. Wir nehmen auf mittwochs vormittags. Was ist normalerweise an einem Mittwoch bei dir so los?
Also bis auf die Teamsitzung, die danach stattfindet, habe ich keine festen Termine am Mittwoch. Ich habe generell zwar viele Termine, aber keinen ungeregelten Arbeitstag. Bei mir ist es tatsächlich so, dass jeder Tag immer ein bisschen unterschiedlich ist, weil ich oftmals auch viele spontane Meldungen bekomme. Franco, wir haben gerade das Problem, kannst du uns mal bitte dabei unterstützen? Wir brauchen mal deine Meinung. Oder halt dadurch, dass ich zwei Jobs habe, ganz unterschiedliche Termine, die manchmal hintereinander folgen. Netzwerktermine, bestimmte Gremien. Dann muss ich in beiden Bereichen viel organisieren, planen und entwickeln. Also es ist jeder Tag bietet irgendetwas Neues.
Ja. Ja, du hast gerade schon über diese Netzwerke gesprochen, ne? Da arbeitest du eben in verschiedenen Projekten und Gremien. Nenn uns doch mal so ein, zwei Projekte, die du da betreust, wo du mitarbeitest. Genau.
Ja, ich glaube, das größte Projekt, was aktuell umgesetzt wird oder stattfindet, ist, dass in allen Kliniken des LVR-Klinikverbunds ein Diversity-Management etabliert wird oder dass jede Klinik ein Konzept umsetzt. Und wir haben das LVR-Fachforum Diversity und Migration, wo alle Diversity-ManagerInnen und Integrationsbeauftragte der Kliniken zusammen sind und sich gegenseitig unterstützen, austauschen. Wir empfehlen auch gewisse Strategien oder Maßnahmen. Und das ist gerade so ein bisschen das größte Projekt und auch das Schönste, weil wir sehen, dass etwas Großes entstehen kann und sich gegenseitig zu motivieren und zu unterstützen. Und dadurch, dass wir auch ein bisschen Vorreiter sind in der Klinik, ich auch viel gefragt werde, das macht sehr Spaß. Und das ist im Moment eigentlich, glaube ich, so das größte Projekt.
Ja, wenn du dann mit einer Klinik zusammenarbeitest, die das jetzt gerade etablieren wollen, die auch damit anfangen, wo sind denn die größten Punkte, wo du denkst, da muss sich auf jeden Fall was ändern oder da sollte sich vielleicht am ehesten was ändern? Oder kann man das gar nicht zusammenfassen, weil das so ein großer Bereich ist?
Ja, das ist ein großer Bereich und die Kliniken sind auch sehr unterschiedlich, ja. Auch wenn es alles psychiatrische Kliniken sind. Ich würde, glaube ich, im Allgemeinen sagen, die Haltung ist das Entscheidende. Die Haltung des Klinikvorstandes und da habe ich wirklich großes Glück gehabt, dass wir dieses Konzept überhaupt umgesetzt haben, weil der Klinikvorstand es erkannt hatte und es auch wollte. Das ist wirklich essentiell und die Haltung der Mitarbeitenden, die das Ganze mitgehen müssen.
Hm. Hast du das mal so wirklich konkret beobachtet in einer Situation, wo du gemerkt hast, okay, vor 5 Jahren wäre das vielleicht noch komplett anders abgelaufen, weil die Leute anders reagiert hätten, vielleicht anders kommuniziert hätten. Gibt es da konkrete Beispiele, wo du merkst, deine Arbeit macht jetzt einen Unterschied für einen Patienten, für eine Patientin?
Ja, es gibt auf jeden Fall konkrete Beispiele, weil ich gemerkt habe, dass viel mehr nachgefragt wird, dass viel mehr überlegt wird und die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patientinnen noch mehr berücksichtigt werden. Es ist nicht so, dass es vorher nicht stattgefunden hätte.
Ne? Nee, nee.
Aber so Bedarfe wie die Anrede zum Beispiel. Wie möchten Sie angesprochen werden? Das sind mittlerweile so Standards, die es vor einigen Jahren noch nicht gab. Auch nicht flächendeckend. Auch da brauchen wir noch ein bisschen Zeit, bis die Durchdringung stattgefunden hat. Aber ich bekomme viel mehr Rückmeldungen oder auch Fragen gestellt. Franco, wir haben gerade diese und diese Situation. Wie können wir am besten damit umgehen? Das wäre vor einigen Jahren noch nicht so gewesen. Da hätte man intern geguckt, was machen wir draus?
Ja, und wie ist es auf der anderen Seite bei den Mitarbeitenden? Gibt es da auch Dinge, die sich verändert haben? Weil auch da ist das Thema Diversität natürlich ein großes.
Ich glaube tatsächlich, dass die Mitarbeitenden oder viele zumindest sich etwas mehr gesehen fühlen. Dadurch, dass das Konzept nicht nur auf Patientinnen ausgelegt ist, was natürlich sehr wichtig ist, dass die Gesundheitsversorgung auch vielfaltssensibel gestaltet wird. Das Konzept dient auch den Mitarbeitenden. Und ich glaube, dadurch, dass sie sich gewertschätzt und gesehen fühlen, sind sie auch eher bereit, auf andere Fähigkeiten und andere Vielfaltsdimensionen zu achten und die auch etwas mehr zu berücksichtigen.
Ja. Ich frage mich noch so ein bisschen, wie, also auf welcher Ebene du als Diversity- und Migrationsmanager unterwegs bist. Bist du mehr derjenige, der quasi Konzepte entwickelt, was sich alles verändern kann? Oder, und das klang jetzt gerade irgendwie so ein bisschen so durch, dass du wirklich konkret in Einzelfällen bei einem Patienten, einer Patientin kontaktiert wirst, um Ratschlag zu geben, wie man mit einem gewissen Fall umgeht. Auf welcher Ebene passiert das alles? Oder ist es wirklich von ganz unten, vom kleinen Einzelfall bis zum groben Strukturdenken?
Ich glaube Letzteres. Das ist wirklich eine Mischung aus allem. Also ich habe ja eine Stabsstelle, die dem Klinikvorstand unterstellt ist. Und deswegen fängt es auf dieser Ebene ja auch schon an, dass ich auch sehr beratend in der Klinik unterwegs bin. Aber die Situationen, dass ich vor Ort oder zumindest im Kontakt mit den KollegInnen Lösungsansätze suche, passiert immer häufiger. Und das ist eigentlich auch das Wichtige, weil da können wir wirklich dann schauen, was braucht ihr jetzt gerade, um im Alltag gut klarzukommen und den PatientInnen das zu bieten, was sie brauchen. Und das passiert auch viel in Teamschulungen. Also ich schule sehr viel und organisiere individuelle Teamschulungen. Und da kann ich dann umso mehr ansetzen. Weil da erfahre ich wirklich, was braucht ihr als Team? Was habt ihr als Team hier für Themen auf eurer Station, die komplett anders sein können als auf der Nachbarstation?
Als ihr euch damals so hingesetzt habt und generell mal über das Thema Diversität nachgedacht habt, ne? Was habt ihr da definiert? Welche Bereiche gehören alle zu Diversität dazu?
Also es gibt ja die ganz offiziellen Diversity-Dimensionen, ne, die du vorhin ja auch schon aufgezählt hast. Und wir haben uns als Klinik relativ schnell dazu entschieden, keine bestimmte Dimension in den Fokus zu rücken. Die Gleichstellung und Antidiskriminierungsarbeit soll auf allen Ebenen gleichermaßen stattfinden. Mhm. Sonst würde auch wieder eine Benachteiligung stattfinden. Mhm. Die Dimensionen finden wir wirklich auch in allen Ebenen. Wir finden sie bei den Mitarbeitenden, bei den Patientinnen das eigentlich schon immer, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Vielfalt gab es schon immer, jetzt aber wesentlich bewusster.
Ist eine Psychiatrie ein guter Ort für Offenheit? Vielleicht auch, das habe ich über die letzten Folgen so gemerkt, es gibt halt wahnsinnig viele Leute, die unterschiedliche Eigenschaften haben und durch die Krankheiten auch verschiedene Symptome, und eigentlich herrscht ja eine Offenheit gegenüber diesen verschiedenen Eigenschaften. Glaubst du, dass deswegen die Psychiatrie einfach ein guter Ort ist, auch dann in Richtung Diversität und Offenheit da Maßstäbe zu etablieren?
Ja, das denke ich schon. Also in der Psychiatrie ist der ganzheitliche Ansatz sowieso immer schon gegeben gewesen oder seit langem gegeben gewesen. Und wenn die Patientinnen aufgenommen werden, wird ja auch erstmal ein ausführliches Aufnahmegespräch geführt und ein Anamnesegespräch. Das heißt, es wurden ja sowieso immer schon viele Bereiche des Lebens der Patientinnen berücksichtigt. Es ist jetzt vielleicht nur noch mal ein bisschen detaillierter oder manche Bedürfnisse, die vorher weniger Raum hatten, jetzt trotzdem mit berücksichtigt werden.
Ja, allein diese Awareness all dieser Themen, die sorgt für mich jetzt gerade dafür, dass ich das Gefühl habe, der LVR ist sehr weit in seiner Diversitätspolitik. Ist das jetzt aus deiner Sicht ebenfalls, also ist das genau so, und was macht der LVR da vielleicht anders als andere Arbeitgeber?
Also ja, das ist so. Was machen die anders? Ich glaube, sie machen einfach. Das ist sowieso auch mein Credo, einfach mal machen, einfach mal anfangen. Ja. Und seit Anfang der 2000er hat der LVR sich ja schon oder hat gemerkt, es werden einfach viele Patientinnen aus der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen, nur weil es Sprachbarrieren gibt. Mhm. Und da haben sie eine Lösung gefunden und viele Dolmetscherdienste eingesetzt, Integrationsbeauftragte in den Kliniken etabliert, damit die Gesundheitsversorgung der Patientinnen mit Migrationshintergrund gewährleistet werden kann. Und das haben viele Kliniken nicht gemacht, der LVR schon. Und ich glaube, dass der LVR einen guten Blick darauf hat, dass es neben der Gesundheitsversorgung und viele andere Bereiche, die der LVR abdeckt, viele Themen gibt, die andere Kliniken nicht genug berücksichtigen. Ich möchte nicht sagen gar nicht, aber nicht genug. Und wir sind auch die ersten Kliniken meines Wissens nach, die ein umfangreiches Diversity-Konzept haben.
2015, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, war ein Jahr, in dem sich für dich auch dieses Thema immer größer entwickelt hat. Das ist jetzt auch schon 11 Jahre her, ne? Was hat sich in diesen 11 Jahren getan? Also irgendwie gefühlt 2015 noch gar nicht so lange her und gleichzeitig sind 11 Jahre eine lange Zeit. Was hat sich seitdem verändert?
Eine gute Frage. Das kann ich detailliert gar nicht. Da muss ich erstmal wirklich drüber nachdenken. Also es hat sich die Haltung verändert. Ich glaube schon, dass viele Mitarbeitende viel sensibler geworden sind mit den verschiedenen Vielfaltsthemen. Und die Möglichkeiten haben sich, glaube ich, geändert. Wir haben viel mehr Unterstützung und Hilfe, die wir in Anspruch nehmen können, um Bedürftigkeiten bedienen zu können. Und ich glaube, 2015 musste man sich noch eben schnell selber behelfen und auch selber schlau machen.
Ja.
So, und ich glaube, dieses Wissen ist mittlerweile eigentlich allgegenwärtig oder viel einfacher zu bekommen.
Ja, und um das Wissen auch zu verbreiten, da ist natürlich auch deine zweite halbe Stelle ganz vorne mit dabei als Fortbildungsbeauftragter. Ich fand es ganz spannend, was ich gelesen habe über die Perspektivwechsel, die ihr nutzt, um einfach auch die Situation anderer Menschen deutlich zu machen. Magst du das mal ein bisschen erzählen, wie das funktioniert mit Perspektivwechseln, welche Projekte ihr da so habt?
Also im Bereich Diversity gebe ich ja selber auch viele Teamschulungen und arbeite mit ganz, ganz vielen Übungen, wo Mitarbeitende sich in Rollen hineinversetzen können und sich ausprobieren können. Da fängt der Perspektivwechsel natürlich schon an. Aber wir bieten jährlich eine interaktive Mitarbeitendenaktion in unserer Klinik, immer zu einer unterschiedlichen Vielfaltsdimension. Und da setzen wir dann aktiv Hilfsmittel ein, um Perspektivwechsel überhaupt zu ermöglichen. Wir haben zum Beispiel in einem Jahr VR-Brillen angesetzt, um Alltagsrassismus erlebbar zu machen. Im letzten Jahr haben wir Lebensaltersanzüge eingesetzt, um die unterschiedlichen Krankheiten im fortgeschrittenen Alter erleben zu können am eigenen Körper.
Ja.
Die natürlichen Einschränkungen, die ältere Menschen haben.
Und das bedeutet, ich ziehe quasi so einen Ganzkörperanzug an und dann kann ich mich nicht mehr so gut bewegen? Oder wie funktioniert das?
Man kann mit diesem Anzug alles simulieren. Man kann eine Sehschwäche simulieren,
Schwerhörigkeit?
Schwerhörigkeit, danke schön. Ja. Schwerhörigkeit zu simulieren. Rheuma kann ich damit simulieren, verschiedene Schmerzen, Gelenkeinschränkungen, also Bewegungseinschränkungen in den Gelenken. Das kann ich alles simulieren. Und wenn ich dann mit diesem Anzug durch die Gegend laufe, merke ich, okay, ich bin gar nicht mehr so beweglich und so flink, wie ich vielleicht noch vor einer Stunde gewesen bin.
Ja.
Und das macht was mit einem. Das zu erleben, das sensibilisiert mich so sehr, dass ich mich in andere Menschen besser hineinversetzen kann. Wenn auch erstmal für einen kurzen Moment. Und wir hoffen natürlich auch durch unsere, kombiniert mit unseren Schulungen, dass mehr Nachhaltigkeit reinkommt.
Ja, und wie funktioniert das mit den VR-Brillen und dem Rassismus?
Also wir hatten eine VR-Brille oder VR-Brillen vor Ort, die verschiedene kleine Videosequenzen gespeichert hatten.
Ja.
Und diese Videosequenzen haben Alltagsrassismus-Situationen simuliert. Das heißt, wenn ich die Brille auf hatte und das Video geschaut habe, war ich derjenige in dem Video, der gerade Alltagsrassismus erlebt.
Ach so, okay. Wie reagieren Mitarbeitende, wenn sie zum ersten Mal solche Perspektivwechsel mitmachen?
Also erstmal sind sie sehr neugierig und offen. Das ist was Neues. Das möchten sie dann natürlich auch unbedingt mal ausprobieren. Und hat man ja auch nicht jeden Tag Gelegenheit zu. Und dann merke ich viele kleine Aha-Momente, wenn ich die Mitarbeitenden dabei beobachte. Sie sind erstaunt, sie sind teilweise auch erschrocken, weil sie sich zwar vielleicht im Vorfeld etwas vorgestellt haben, was aber überhaupt gar nicht zu dem passt, was sie gerade selber erlebt haben. Denn der Unterschied ist, sie erleben es jetzt mit den eigenen Emotionen. Sie reagieren persönlich darauf. Und das ist vorher, wenn sie Situationen beobachtet haben oder sich versuchen, ihnen einzudenken, anders.
Ja, wie ist denn so das Feedback? Ist das auf breiter Ebene eher so eine Neugierigkeit? Oh, das möchte ich mal ausprobieren? Oder ist es auch vielleicht so ein bisschen, boah, das geht aber ganz schön nah?
Das ist ganz unterschiedlich. Also nicht jeder hat Lust, das irgendwie auszuprobieren, aber die Resonanz ist schon ziemlich hoch. Es geht teilweise nah, auch gerade diese Videosequenzen in den VR-Brillen, die gehen einem näher, als man denkt. Aber genau das ist auch der Punkt. Es muss, glaube ich, auch nahe gehen, damit ich selber meine Haltung vielleicht auch mal ändere und damit ich selber über bestimmte Lebenssituationen anders nachdenke.
Ja. Gab es da Momente, die dich besonders überrascht haben, vielleicht in der Reaktion verschiedener Personen, die sowas mitgemacht haben?
Also bei den Lebensaltersanzügen war es tatsächlich so, dass viele das unterschätzt haben. Und gar nicht, weil jetzt wer weiß, welche Krankheiten eingestellt waren, sondern einfach nur ein bisschen Arthrose hier, ein bisschen Übergewicht da. Also das, was jeder im Alter oder viele im Alter erleben, das haben die meisten unterschätzt. Und ich glaube, das ist der Punkt, man unterschätzt viele Lebenssituationen, die wir im Alltag eigentlich dauerhaft begegnen.
Und ja.
Die größte Überraschung ist, glaube ich, wirklich bei den VR-Brillen.
Ja. Du hast gerade gesagt, das sind so große Aktionen, die ihr halt einmal im Jahr macht. Es gibt aber natürlich auch wahrscheinlich viele kleinere Fortbildungsangebote, die du organisierst. Magst du da mal einen kleinen Überblick geben?
Ja, also ich organisiere viele Teamschulungen und kann, wie ich vorhin auch gesagt habe, individuell auf deren Bedürfnisse dann eingehen. Aber Credo ist immer, es geht um die Vielfaltsdimensionen und es geht um Sensibilisieren und um ein Verständnis zu fördern. Mhm. Und das machen wir in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben jetzt am Montag eine Schulung bei uns gehabt zum Thema Argumentationstraining gegen Stammtischparolen. Jeder von uns kennt Stammtischparolen. Parolen in seinem privaten Umfeld seit vielen, vielen Jahren. Und oftmals ist es so, dass man dem Ganzen aus dem Weg geht. Komm, es ist nicht wert. Ne? Und was soll ich da jetzt groß drauf reagieren? Und da haben wir dann einfach auch mal ein bisschen trainiert, wie kann ich denn angemessen reagieren, damit ich nicht nur schweige und indirekt zustimme.
Wie kann ich denn angemessen reagieren, damit ich nicht nur schweige und zustimme?
Ja, erstmal nicht schweigen. Ne? Also
ja,
der Dozent hat uns das als allererstes gesagt, Schweigen ist Zustimmung. Mhm. Und um das zu vermeiden, erstmal signalisieren, ich habe gehört, was du gesagt hast und ich bin da komplett anderer Meinung, also auch mal eine andere Sicht dagegen stellen. Viel fragen. Also wie kommst du denn darauf, sowas zu sagen? Wann hast du das denn erlebt, dass du diese Haltung hast? Hast du das denn persönlich erlebt? Und also immer wieder Fragen stellen, um den anderen, das ist nämlich oftmals so, auch mal zu zeigen, okay, ich persönlich habe es gar nicht erlebt, ich habe es einfach nur aufgeschnappt und gebe die Meinung weiter.
Ja, irgendein Schubladendenken, was irgendwo an der Supermarktkasse gehört wurde.
Genau.
Warum ist Beratung, Fortbildung und Aufklärung so wichtig aus deiner Sicht?
Weil wir sensibilisieren müssen und aufklären müssen, um ein Verständnis zu fördern. Oftmals wissen viele gar nicht, was hinter den Vielfaltsdimensionen oder hinter diesem ganzen Thema steckt. Und im Fortbildungsbereich auch wiederum, ich muss fachliche Inhalte verstehen und vielleicht auch selber erleben und üben, um diese im Alltag umzusetzen. Deswegen ist es wichtig. Ich muss Wissenheit fördern.
Ja, und wahrscheinlich ja auch, weil viele mit einigen Dimensionen noch nie in ihrem Leben in Verbindung gebracht worden sind. Ne? Also
vermeintlich.
Vermeintlich, ja klar, natürlich. Lass uns nochmal so ein paar Aspekte rund um das Thema Vielfalt näher besprechen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Thema Rassismus schauen, ne? Warum fällt es Menschen oft schwer, Vielfalt einfach zu respektieren und einfach das als was anderes, aber auch Schönes anzunehmen?
Ich glaube, weil viele Menschen etwas anderes damit verbinden.
Mhm.
Die meisten Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass wir alle uns in allen Vielfaltsdimensionen wiederfinden. Wir alle haben ein Lebensalter. Wir waren jung und wir sind vielleicht nicht mehr so jung. Wir alle haben einen soziokulturellen Hintergrund. Wir alle haben ein Geschlecht, mit dem wir uns identifizieren, eine sexuelle Orientierung oder eine Weltanschauung. Das heißt, wir alle finden uns in allen Dimensionen wieder. Das sehen aber viele nicht, weil sie es irgendwie als normal ansehen und Vielfalt oder Diversity eher mit dem, was der Norm abweicht.
Mhm.
Und deswegen müssen wir auch sehr viel schulen und sensibilisieren, um einfach klarzumachen, nee, darum geht es gar nicht. Und ich glaube, dass viele Menschen, ja, ich sag mal so, Negativschlagzeilen aus den Medien aufgreifen und das gleichsetzen, ach ja, guck mal, das ist Diversity. Da identifiziert sich jemand als Einhorn und ich soll das jetzt irgendwie akzeptieren. Aber ja, darum geht es überhaupt gar nicht. Und zu sehen, dass die meisten Menschen sowieso in allen Dimensionen vertreten sind, aber dass diese Dimensionen sich auch überlappen, also intersektionell unterwegs sind. Das ist wichtig zu verstehen und dass es uns alle betrifft.
Ganz konkret jetzt nochmal Rassismus im Klinikalltag. Wo kommt das vor? Was sind so deine Erfahrungen?
Das kann sich in Äußerungen von Mitarbeitenden in Teamsitzungen zeigen. Ne? Also unüberlegte, abwertende Äußerungen, entweder gegenüber von Kolleginnen oder auch über Patientinnen. Das zeigt sich aber auch oftmals, dass Patientinnen verschiedene Religionen oder Aussehen von Mitarbeitenden gar nicht akzeptieren und dann sagen, nee, von dir möchte ich nicht gepflegt werden. Das passiert wirklich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass das schon Rassismus ist. Viele verbinden Rassismus mit, oh, das ist ein ganz schlimmes Wort, aber das betrifft mich ja nicht. Ich habe ja jetzt nur was Blödes gesagt oder das ist ja jetzt nichts Schlimmes, was ich jetzt hier gerade sage und mache. Aber da beginnt schon Rassismus. Wenn ich Menschen ausgrenze aufgrund ihres Äußeren, aufgrund ihrer Religion, ihrer kulturellen Herkunft.
Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, dann in so einer Situation, wo ja dann auch zusätzlich noch eine psychische Krankheit mit dabei ist, quasi an diesen Basics im Umgang zu arbeiten. Wie geht das zusammen?
Also man muss natürlich auch gut unterscheiden, ist der Patient oder die Patientin jetzt gerade auch zurechnungsfähig? Und in welcher Situation befindet die Person sich? Sind sie aber zurechnungsfähig und das ist deren Haltung und deren Meinung und das passiert nicht selten, dann können wir als Klinik auch sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Wir haben Hausregeln, wir haben ein Diversity-Konzept. Das heißt, bei uns machen wir keine Unterschiede und alle sind willkommen, jetzt mal ganz salopp gesagt. Und wenn du das nicht akzeptierst und wenn du dich nicht von der Person pflegen lassen möchtest, nur weil sie anders aussieht oder ein Kopftuch trägt, dann bist du hier falsch. Dann musst du dich woanders behandeln lassen. Ja. Das kann möglich sein.
Das ist doch auch für Mitarbeitende wahnsinnig schwierig, in dem Moment dann solche Sätze entgegennehmen zu müssen und dann gleichzeitig aber auch nochmal abzuwägen, ist da jetzt gerade noch die psychische Krankheit, die quasi die, ich sage jetzt mal, die Rolle übernommen hat in der Kommunikation oder die jetzt gerade vorwiegend behandelt werden muss? Oder kann man wirklich schon auf diese Diskussionsebene rund um diesen Satz gehen, was ja letztendlich dann mit der Krankheit vielleicht weniger zu tun hat? Wie nimmst du das wahr? Wie stecken Mitarbeitende sowas weg?
Das ist schwer für die Mitarbeitenden. Und ich habe, ich glaube, letztes Jahr mehrere Gespräche zu diesem Thema geführt mit Kolleginnen, die, wie sie mir dann verraten haben, seit Jahren immer wieder rassistisch beleidigt werden, aber nie etwas gesagt haben, weil es für sie Alltag ist. Nicht nur bei uns in der Klinik, sondern auch an der Bushaltestelle, beim Einkaufen etc. Und es ist für sie leider zur Normalität geworden. Und es ist auch immer der Gedanke dabei, naja, es ist ja der Patient. Was soll ich denn da machen? So. Und deswegen ist es die Haltung der Klinik auch wichtig. Und der Klinikvorstand hat sich nach diesen Äußerungen auch ganz klar positioniert und gesagt, Rassismus und Diskriminierung haben bei uns keinen Platz. So, wir müssen dagegen agieren und alle, die sich nicht daran halten, können hier nicht bleiben.
Ja.
Und das hilft den Mitarbeitenden natürlich dann auch, den Mut aufzubringen und zu sagen, okay, das lasse ich mir jetzt nicht bieten.
Ja, ja. Ja, und es hilft vermutlich halt auch, wenn man weiß, dass Arbeitgeber und die gesamte Klinik da einen Standpunkt haben und vor allem, wenn man es halt im Alltag ständig erlebt, dann zu wissen, okay, ich bin hier aber auf der richtigen Seite, um es nochmal auch so salopp zu sagen, und das halt auch zu spüren von der Klinik, das ist vermutlich ein großer Punkt. Ja. Ein anderer Aspekt unter dem Thema Diversität ist auch Geschlecht und geschlechtliche Identität. Warum ist es wichtig, dieses Thema für PatientInnen und auch für Mitarbeitende zu fokussieren, darüber zu sprechen?
weil auch hier die Bedürfnisse sich geändert haben. Wir leben zum Glück noch in einer Gesellschaft, wo wir viel freier sein können, wo wir über unsere Sexualität und über unsere Identität sprechen können, was vor vielen Jahren nicht oder unter erschwerten Bedingungen möglich waren. Und das gilt es halt auch zu berücksichtigen und vor allem auch zu halten. Wir wollen ja keine Rückschritte erleben. Und wir haben viele Transgender-Patientinnen, aber auch mittlerweile auch einige KollegInnen, die sagen, ich bin non-binär oder ich bin trans, und die benötigen unsere Unterstützung, damit sie im Alltag, in unserem Klinikalltag, keine Hürden erleben und keine Ablehnung erleben. Und die Mitarbeitenden benötigen auch Unterstützung in der Anrede von den Patientinnen zum Beispiel. Das ist das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, dass ich dann Anrufe kriege und sagen, Franco, wir haben gerade eine Trans-Person hier aufgenommen. Ich habe dann noch mal ein paar Fragen. Ich fühle mich da ganz unsicher im Umgang. Was kann ich sagen wie verhalte ich mich richtig? Ich möchte die Person ja jetzt nicht kränken oder unwissentlich diskriminieren.
Ja, macht es das schwerer für die Mitarbeitenden, weil sie ja irgendwie, also zum einen haben sie ja die fachliche Ebene, wo sie ja sehr viel Konzentration reinstecken, und dann gleichzeitig so über Sprache nochmal nachzudenken und so, das ist ja was, das muss man eigentlich erstmal für sich machen, mal drüber nachdenken, wie es ist, wenn ich die Pronomen er und sie nicht benutzen kann, wie ich denn dann überhaupt formuliere. Das macht es ja zu dieser eigentlichen tagtäglichen Arbeit, die man hat, nochmal um einige schwieriger.
Ja, das ist wirklich ein schwieriger Punkt für viele Mitarbeitende. Deswegen erleben wir oft auch Ablehnung. Alles, was nochmal on top kommt und was ich vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, lehne ich erstmal ab. So, das heißt, auch da müssen wir erklären und schulen. Ich habe einen Kollegen in meiner Klinik, der sich mit dem Thema sehr gut auskennt und sehr viele Projekte und auch Schulungen zu dem Thema gemacht hat. Das heißt, wir bieten auch da Schulungen für die Mitarbeitenden an, sind ansprechbar für die Mitarbeitenden im Alltag und erklären aber auch, es ist vollkommen okay, wenn du erstmal nicht damit klarkommst und du erstmal deine Zeit brauchst, dich umzugewöhnen. Erklär es aber den Patienten oder den Patientinnen, damit sie es auch verstehen und einordnen können. Und dann sind wir auf einer respektvollen Ebene, wo beide Seiten, glaube ich, gut damit klarkommen. Mir fällt es auch schwer, auch wenn ich Diversity Manager bin, bin ich auch ganz ehrlich, andere Pronomen zu benutzen. Bis ich dann aber auch gemerkt habe, im direkten Kontakt benutze ich ja gar keine Pronomen. Das heißt, so schwer ist es ja gar nicht.
Das stimmt. Und was ich festgestellt habe, auch in diversen Interviews, dass diejenigen, die sich das halt wünschen, dass man Pronomen nicht benutzt, dass die aber auch ganz offen sind und häufig auch wissen, dass es für Menschen nicht so einfach ist. Und allein der Versuch, damit umzugehen und dementsprechend halt sich daran zu halten an diesem Wunsch, der sorgt schon dafür, dass die Menschen glücklich sind, genau. dass man das sieht. Warum denkst du, gibt es bei dem Thema Geschlechtsidentitäten so viele falsche Vorstellungen in den Köpfen?
Ich glaube, weil viele sich nicht in die Situation hineinversetzen können, ein anderes Geschlecht zu empfinden als als mein biologisches Geschlecht eigentlich ist. Und da fängt es halt oftmals so an. Ich muss es verstehen, bestenfalls. Und wenn nicht, dann kann ich es ja trotzdem akzeptieren. Ich muss ja nicht alles verstehen und trotzdem kann ich respektvoll mit den Menschen umgehen. Und ich glaube, diese Unwissenheit ist bei vielen der Grund, kein Verständnis dafür zu haben. Plus, dass ich erlebe, dass in den Medien viele Personen eine Bühne bekommen, die vielleicht sehr extravagant sind, die vielleicht sehr bunt aussehen, sehr schrill aussehen. Und viele setzen das dann gleich mit: alle Transpersonen sind genau so. Alle Schwulen sind bunt und kreischen wild durch die Gegend. Das ist ja aber überhaupt gar nicht so. Diejenigen, die laut in den Medien sind, ist eigentlich die Minderzahl von den Personen im Alltag, die mit dem ganzen Thema betroffen sind. Und das muss ich erstmal verstehen und lernen und auch erfahren. Und da versuchen wir, genau das in der Klinik umzusetzen.
Wir haben vorhin schon so ein bisschen über Migration und Migrationserfahrungen gesprochen, als es um deinen Lebenslauf ging. Was bedeutet das für euch in der Klinik, wenn PatientInnen mit Fluchterfahrung zu euch kommen? An welchen Stellen müsste da besonders sensibel sein?
Also es fängt ja mit der Sprachbarriere oftmals schon an. Ja. Das heißt, wenn wir wissen, es kommen Patientinnen zum Gespräch, die eine Sprachbarriere haben, werden wir automatisch Sprach- und Integrationsmittlerinnen dazu buchen. Das heißt, die Gespräche werden gedolmetscht, entweder per Telefon oder live vor Ort, damit überhaupt erstmal ein Gespräch stattfinden kann. Und da fängt es nämlich schon an. Ich muss wissen, wen kann ich anrufen? Wie kann ich mir jemanden bestellen? Und dass ich es überhaupt mache. Denn ja, vor vielen Jahren war das nämlich nicht gang und gäbe. Da wurden irgendwelche Familienmitglieder dann dazu bestellt. Oder ich habe ein kurzes Gespräch geführt mit Händen und Füßen und irgendwelchen Wörterbüchern und habe viel zu wenig wichtige Informationen erhalten. Und das ist mittlerweile wirklich anders.
Und darüber hinaus, also die Sprache ist natürlich das eine, aber da sind ja auch ganz viele kulturelle Hintergründe, die man vielleicht mit einkalkulieren muss, wenn man jetzt über psychische Erkrankungen spricht. Das ist ja ein ganz schön komplexes Thema, vor allen Dingen, wenn es darum geht, wirklich systemisch den Mensch zu beurteilen. Wie geht er das an?
Auch hier mit viel Schulung und Sensibilisierung. Also man muss sich natürlich auch mit verschiedenen Kulturkreisen auseinandersetzen und auch verstehen, dass gewisse Kulturkreise auch eine ganz andere Kommunikation haben und dass vor allem psychische Erkrankungen in vielen Kulturkreisen gar keinen Platz haben. Die gibt es gar nicht. Mhm. Ja? Und das muss ich erstmal verstehen, um mit den Patientinnen in Kontakt zu kommen, sie überhaupt erstmal abzuholen und ein Vertrauen aufbauen zu können. Ja? Ja. Und die Sprach- und IntegrationsmittlerInnen helfen auch dabei. Das sind Dolmetschende, die aus den ähnlichen oder gleichen Kulturkreisen kommen wie die Patientinnen, die vielleicht selber auch sowas erlebt haben. Und die können den Therapeutinnen ganz anders vermitteln, was der Patient jetzt gerade denkt und beziehungsweise was er damit meint mit seiner Aussage. Was wir vielleicht nicht einordnen können, wenn wir uns damit nicht auskennen.
Gibt es da so einen Punkt in der Behandlung, der für dich immer so charakteristisch ist? Weil letztendlich wissen die Menschen, die dann zu euch kommen, die wissen ja gar nicht, mit was für einer Offenheit und mit was für einer Ausrüstung im Sinne von Dolmetschern, Programmen und so weiter sie da empfangen werden. Gibt es da einen Punkt für dich, wo du merkst, okay, ja, ab dem Moment ist das Vertrauen da, das ist wirklich ganz essentiell?
Ich glaube, das beginnt schon relativ früh, wenn die Patientinnen zu den Erstgesprächen in den Ambulanzen kommen und merken, es wird sich um mich gekümmert. Ja, vielleicht haben sie vorher schon viel Ablehnung aufgrund der Kultur, aufgrund des Aussehens, aufgrund der Menge an Patientinnen mit Migrationshintergrund, gerade in den Ambulanzen. Die haben vielleicht dann Ablehnung erlebt. Und wenn sie merken, hier wird sich aber um mich gekümmert, es wird ein Dolmetscher bestellt, die geben vielleicht nicht beim ersten Gespräch auf, wenn es schwierig wird, sondern ich bekomme Folgetermine, es wird eine Diagnostik durchgeführt. Das sind schon die Momente, wo Patientinnen Vertrauen gewinnen. Und wenn wir im Netzwerk auch zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen, dann erst recht.
Du legst in deinem Job ja ganz großen Fokus auf ausgewogene Beziehungen, gleichberechtigte Beziehungen. Unser Podcast steht unter dem Motto sinnvoll in jeder Beziehung. Wie würdest du diesen Satz mit Leben füllen?
Alle Beziehungen, die ich habe im privaten Umfeld, auf freundlicher, freundschaftlicher Ebene, im beruflichen Kontext, müssen mit Respekt gefüllt werden und mit einer gewissen Portion Neugierde. Und diese Beziehungen sinnvoll zu füllen, sagt für mich aus, dass ich mich für die anderen Menschen interessiere, für die Hintergründe interessiere und sie auf Augenhöhe anerkenne.
Wie hast du dich persönlich denn eigentlich verändert, seitdem du dich mit dem Bereich Diversität mehr beschäftigst?
Auch ich bin offener geworden. Ich habe auch, wie jeder Mensch, Vorurteile, stereotypes Denken gehabt, viel Unwissenheit. Ich habe mich verändert, dass ich viel mehr akzeptiere. Ich muss nicht alles verstehen und ich muss auch nicht alles nachvollziehen können. Das erwarte ich von niemanden und am wenigsten von mir. Aber eine Akzeptanz sollte da sein. Jeder sollte die Freiheit haben, das zu tun, zu denken, zu fühlen und zu handeln, wie er möchte.
Punkt.
Punkt.
Ganz großer Punkt.
Ja, absolut.
Franco, letzte Frage noch. Wenn du drei Dinge sofort verändern könntest, wie würdest du für mehr Gleichberechtigung in der Versorgung von Personen mit einer psychischen Erkrankung sorgen?
Weiterhin viel mehr Schulungen und Aufklärungen durchführen. Handlungsrichtlinien oder Handlungsempfehlungen in vielen Bereichen erstellen, damit KollegInnen viel mehr Handwerkzeug mit an die Hand bekommen. Und viel mehr interaktive Übungen, um einfach diese unterschiedlichen Perspektiven zu erleben. Das ist, glaube ich, immer noch das Wichtigste.
Drei gute Dinge, auf jeden Fall. Wie wäre es eigentlich, in einer Welt zu leben, in der jeder Mensch das Gefühl hat, in seiner Einzigartigkeit gesehen, respektiert und geliebt zu werden? Franco Peulen arbeitet jeden Tag daran, diese Vorstellung in Realität umzuwandeln. Franco, vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute. Was ich mitnehme aus diesem Gespräch, ist nochmal mehr die Botschaft, dass ganz viel Potenzial für ein gemeinsames und erfülltes Miteinander im Interesse füreinander liegt. Ne? Im Interesse für den Menschen gegenüber, im Perspektivwechsel, im Hineinversetzen in dessen Lage. Toll, dass du dir das zur Aufgabe gemacht hast, diese Mauern einzureißen. Und ich glaube, dass du mit deiner Tätigkeit einen ganz entscheidenden, fundamentalen Teil dazu beiträgst, dass sich Individuen in unserer Gesellschaft wohlfühlen. Danke für den Besuch.
Vielen, vielen Dank. Danke für das tolle Gespräch und danke, dass ihr dem wichtigen Thema Raum gebt.
Francesco Peulen, Diversity- und Migrationsmanager und auch Fortbildungsbeauftragter an der FHR-Universitätsklinik in Essen. Und falls ihr keine Updates rund um Seelenarbeit verpassen wollt, abonniert noch schnell die sozialen Kanäle vom LVR, dann seid ihr direkt an der Quelle für alle News. Schön, dass ihr auch heute mit dabei wart. Ich bin Daniel Schwingenheuer. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.